Die neue Menschheit. Ein Beitrag von Nolini Kantagupta. Die Welt ist dabei, sich neu zu erschaffen, und die Wehen dieser neuen Geburt haben Mutter Erde in Aufruhr versetzt. Es handelt sich nicht mehr um ein fernes Ideal, das unsere Vorstellungskraft nur schwer erfassen kann, und auch nicht um eine Prophezeiung, die erst noch erfüllt werden muss. Sie ist hier und jetzt. Auch wenn wir es nicht wissen, ist der neue Mensch, das göttliche Menschengeschlecht, bereits unter uns. Er kann in unserem nächsten Nachbarn sein, in unserem nächsten Bruder, sogar in mir selbst. Nur ein dünner Schleier verhüllt ihn. Er bewegt sich hinter der Linie. Er wartet auf eine Gelegenheit, den Schleier abzuwerfen und sich an die Spitze zu stellen. Wir leben in bewegten Zeiten, in denen jahrhundertalte Institutionen untergehen und neue Kräfte ihr Haupt erheben, alte Gewohnheiten abgelegt und neue Impulse aufgenommen werden. In allen Lebensbereichen sehen wir die dringende Notwendigkeit einer Umgestaltung, einer Neubewertung der Dinge, von der Basis bis zur Spitze, vom wirtschaftlichen und politischen bis zum künstlerischen und spirituellen Leben wird die Menschheit erschüttert, um einen neuen Ausdruck und eine neue Artikulation hervorzubringen. Es ist das verborgene Erwachen einer Kraft, das geheime Drängen eines Geistes, der es nicht mehr ertragen kann, im Schatten und hinter der Maske zu bleiben, der ans Licht treten und in seinen vollen Tugenden anerkannt werden will. Und nun sind die Tage der Gefangenschaft oder vielmehr der inneren Vorbereitung vorbei. Die Stimme in der Wildnis war notwendig, denn sie war ein Ruf und eine Gemeinschaft in der Stille der Seele. Heute sucht die Stille nach Ausdruck. Heute ist die Schale reif genug, um aufzubrechen und das reife, erwachsene Wesen zum Vorschein zu bringen. Der König, der im Verborgenen war, kommt in Herrlichkeit und Triumph, in seinem vollen Ornat. Eine andere Menschheit erhebt sich aus dem gegenwärtigen Menschengeschlecht. Die Wesen der neuen Ordnung sind überall, und sie sind es, die bald über die Erde herrschen werden, die im kommenden Zyklus das Haupt und die Spitze der irdischen Evolution sein werden. So, wie es der Mensch im vergangenen Zyklus war. Wie wird diese neue Seinsordnung aussehen? Sie wird das sein, was der Mensch nicht ist, aber auch das, was der Mensch ist. Sie wird nicht der Mensch sein, weil sie die dem Menschen innewohnenden Begrenzungen und Unfähigkeiten transzendieren wird. Und sie wird der Mensch sein, weil sie jene grundlegenden Bestrebungen und Sehnsüchte verwirklichen wird, die die tieferen Schichten, die Seele, in ihm während der vielfältigen Erfahrungen seines Erdenlebens beunruhigt und getröstet haben. Der neue Mensch wird Herr und nicht Sklave sein. Er wird zuerst Herr über sich selbst und dann über die Welt sein. Der Mensch, wie er jetzt ist, ist nur ein Sklave. Er hat keine persönliche Stimme oder Wahl. Die bestimmende Seele, der Ishvara, in ihm, ist an den Schlafen gebunden und verstummt. Er ist ein bloßer Spielball in den Händen der Natur und der Umstände. Deshalb ist die Wissenschaft zu seinem höchsten Dharma-Shastra geworden. Denn die Wissenschaft versucht, uns die Launen der Natur und die Methoden, sie zu besänftigen, zu lehren. Unser heutiges Ideal vom Menschen ist das des weisesten Sklaven. Der neue Mensch aber wird sich selbst entdeckt haben und durch und nach seinem inneren Willen seine Welt gestalten und erschaffen. Er wird nicht in Ehrfurcht vor der Natur und in eine Haltung ständiger Unruhe und Unschlüssigkeit verharren, sondern er wird sich auf eine geheime Harmonie und Einheit gründen, die ihn zum Herrn macht. Wir werden den neuen Menschen an seinem Gang, an seiner Art erkennen, an einer gewissen königlichen Leichtigkeit und Herrschaft, in jeder Nuance seines Ausdrucks. Nicht, dass diese souveräne Macht etwas mit Aggression oder Arroganz zu tun hätte. Es wird keine Macht sein, die sich nur durch die Schaffung eines ewigen Gegners, eines Erbfeindes fühlt, durch den ständigen Konflikt mit einem Rivalen, der den Sieg durch Unterwerfung sucht. Sie wird kein nietzscheanischer Wille zur Macht sein, der bestenfalls eine höchste asurische Macht ist. Sie wird vielmehr eine göttliche Macht sein, denn die Kraft, die sie ausüben wird, und der Sieg, den sie bringen wird, werden nicht aus dem Ego kommen. Das Ego braucht ein Objekt außerhalb und gegen sich, um sich zu fühlen und zu bestätigen, sondern sie werden aus einem höheren persönlichen Selbst kommen, das eins ist mit der kosmischen Seele und daher mit den anderen individuellen Seelen. Der Asura verrät trotz oder gerade wegen seiner aggressiven Heftigkeit einen Mangel an souveräner Kraft, die ruhig, gelassen und selbstgenügsam ist. Die göttliche Kraft behauptet nicht, sondern vollbringt. Die Kräfte der Welt sind nicht ihr Gegner, sondern ihr Werkzeug. Auf diese Weise wird der neue Mensch seine individuelle Souveränität behaupten und er wird dies in Vollkommenheit tun, indem er durch sie seine Einheit mit den kosmischen Kräften, mit der unendlichen Gottheit zum Ausdruck bringt. Und indem er Meister seines Selbst ist, wird er zum Meister der Welt. Diese Beherrschung wird sich nicht nur im Willen, sondern auch im Verstand und im Herzen vollziehen. Denn der neue Mensch wird nicht durch den Verstand erkennen, der egozentrisch und daher begrenzt ist, nicht durch die Vernunft, die ein indirekter und zweifelhafter Vorgang ist, sondern durch direkte Schau, durch innere Verbindung, durch Offenbarung der Seele. Das neue Wissen wird umfassend, tiefgründig und schöpferisch sein, weil es sich auf die Wirklichkeit der Dinge und nicht auf ihre Schatten stützt. Die Wahrheit wird durch jede Erfahrung und jede Äußerung hindurch scheinen. Eine Wahrheit wird ihren Sitz auf unserer Sprache, unserem Verstand und unserem Gehör haben, wie es in den Veden heißt. Verstand und Intellekt werden nicht mehr aktive und konstruktive Agenten sein, sondern leuchtende Kanäle eines selbstleuchtenden Wissens. Und auch das Herz, das jetzt das Feld der Leidenschaft und des Egoismus ist, wird von seinem Lärm und seiner Dunkelheit befreit werden. Ein hellerer Himmel wird seine reine Wärme und sein transparentes Leuchten ausstrahlen. Der Knoten wird zerrissen sein, und die großen und mächtigen Ströme eines anderen Ozeans werden hindurchfließen. Wir werden nicht mit der Sehnsucht und dem Hunger eines Sterblichen lieben, sondern mit dem weiten und intensiven Raser, das in der göttlichen Wesenseinheit der Seelen liegt. Und die neue Gesellschaft wird weder auf Konkurrenz noch auf Kooperation beruhen. Sie wird weder ein offener Konflikt noch ein bequemer Kompromiss zwischen rivalisierenden Einzelinteressen sein. Sie wird der organische Ausdruck der kollektiven Seele der Menschheit sein, die durch jede einzelne Seele wirkt und ihre größtmögliche Freiheit durch die Manifestation der Göttlichkeit erreicht, die in jedem einzelnen Menschen angelegt ist. Es wird eine sehr zarte, subtile und geschmeidige Organisation sein, deren Mitglieder nicht übereinander, sondern ineinander und miteinander leben müssen. Es wird, wenn man so will, eine Hierarchie sein, in der jeder der Größte ist, weil jeder alle sind und alle zugleich jeder Einzelne ist. Die neue Menschheit wird etwas in der Form sein, die wir den Göttern geben. Sie wird die fehlende Verbindung zwischen Göttern und Menschen herstellen. Sie wird die Art der fleischgewordenen Götter sein. Der Mensch wird erlangen, was sein erster Wunsch und sein frühester Traum war, was er von den Göttern begehrte, Unsterblichkeit. Die Sterblichkeiten, die den Menschen trennen und absondern, begrenzen und binden, machen ihn zu dem leidenden Wesen, das er ist. Sie sind seiner Unwissenheit, seiner Schwäche und seinem Egoismus geschuldet und auch seiner Seele. Es ist die Seele, die der Wandlung bedarf, einer neuen Geburt, wie Christus sie gefordert hat. Unsere Seele ist eine kleine Seele, die sich von dem größeren und mächtigeren Selbst, das sie ist, getrennt hat. Deshalb stirbt sie jeden Augenblick, und selbst wenn sie lebt, hat sie Angst zu leben und lebt deshalb schlecht und elend. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, in der die göttliche Seele, die mit ihren unsterblichen Rechten gesalbt ist, bereit ist, hervorzutreten und unser Willkommen zu fordern. Der Hauch und das Drängen der neuen Schöpfung sind nicht zu übersehen. Die Frage, vor der wir heute stehen, ist nicht mehr, ob der neue Mensch, das Übermenschliche, kommen wird, und wenn ja, wann, sondern die Frage, die wir beantworten müssen, ist, wer von uns bereit ist, sein Gefäß, sein Instrument, seine Verkörperung zu sein.